Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts, in dem ich mich einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Leuten unterhalte, über ganz unterschiedliche Themen, aus denen diese Leute kommen und mit denen so ein bisschen versuche rauszufinden, wo und wie Technik da eine Rolle spielt, wie sie das tun kann, wo da so ein bisschen die Schnittmenge ist. Und diese Woche habe ich mich unterhalten mit Sabine Himmelsbach, der Leiterin des Haus der elektronischen Künste in Basel, also in der Schweiz. Die Folge ist super toll geworden, weil wir ganz viel über das Thema Emotionen und Technologie gesprochen haben. Das ist ein bisschen anlässlich der bevorstehenden Ausstellung Real Feelings im HEK. Und das ist ein ganz spannendes Thema, was mich auch persönlich interessiert und womit ich mich selber auch viel befasse, wie so Emotionen im digitalen Raum, was für eine Rolle die da eigentlich spielen und wie die da stattfinden und wie sie vielleicht auch beeinflusst werden. Und deswegen kann ich euch die Folge sehr empfehlen und ja, wir hören uns auf jeden Fall jetzt nach dem Intro wieder.
Und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
Herzlich willkommen zurück nach dem Intro. Herzlich willkommen, Sabine. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir diesen Podcast aufzunehmen.
Ja, danke schön. Freue mich drauf.
Ja, ich freue mich auch schon sehr, weil tatsächlich, wir hatten jetzt ja schon eine Folge zu dem Thema digitale Kunst. Und das ist jetzt sozusagen die nächste Folge, die aber dann doch wieder ganz anders werden wird, weil wir ja ganz andere Themen haben. Aber irgendwie ist es irgendwie schön, wenn ich das erste Mal, dass ich sozusagen in ein Thema das zweite Mal reingehe und nochmal ganz andere Facetten davon kennenlernen kann. Genau, du bist ja Leiterin des Hauses der elektronischen Künste und vielleicht magst du mir mal so ein bisschen erzählen, was dieses Kunsthaus ist, was es besonders macht, was, Das würde ich gerne mal einmal wissen. Ich glaube, das ist für die Hörer auch ganz interessant, um einfach so ein bisschen einzuordnen, was du so tust und mit was du dich so tagtäglich beschäftigst.
Ja, sehr gern. Ja, seit 8 Jahren schon leite ich jetzt das HEK in Kurzform, in das Haus der elektronischen Künste Basel. Und wir sind eigentlich die einzige Institution in der Schweiz, die sich eben diesem spezifischen Themenfeld, also digitaler und elektronischer Kunst oder Medienkunst, wie man auch oft sagt, widmet. Und zwar haben wir 3 Schwerpunkte. Das eine ist natürlich das Ausstellen von Kunst. Und da ist es ganz wichtig, auch nochmal darauf zu verweisen, eben auf den Plural Haus der elektronischen Künste, der ganz bewusst gewählt ist, weil es bei uns eben nicht nur um die bildende Kunst geht, sondern eben auch elektronische Musik, Performance, also unterschiedlichste Dinge, wo eben Medientechnologien mit ins Spiel kommen. Wir haben zum Beispiel auch ein Virtual Reality Tanzstück hier präsentiert von cool. Gilles Jobin, einer Genfer Tanzkompanie, wo 5 Besucherinnen und Besucher einen Anzug VR-Brille bekommen haben und dann eben mit 5 virtuellen Avataren, aber eben auch miteinander interagieren konnten. Das sind so cool. Projekte, die brauchen jetzt keine große Bühne, die haben wir auch nicht, aber eben solche Dinge zeigen wir, also eben auch sehr interdisziplinärer Ansatz von unserer Programmation im Generellen. Was ganz wichtig auch für uns ist, ist die Vermittlung von dieser Kunst, weil es geht hier einerseits natürlich um ein Verständnis von Gegenwartskunst, aber eben auch um das Verständnis der Technologien, die sozusagen für die Kunst eingesetzt werden. Und deshalb ist das auch, ich sage mal, ein Standalone-Programm. Das heißt, wir machen Führungen und Workshops zu den Ausstellungen, aber wir machen eben auch Workshops, die jetzt unabhängig sind vom Ausstellungsprogramm, wo es eben um einen selbstbestimmten Umgang mit Medientechnologien geht. Also zum Beispiel eben auch Thema Cybersecurity, wie kann man sich schützen, aber immer sozusagen eben auch aus so einer künstlerischen Perspektive gedacht. Und das dritte ganz Wichtige, was uns auch besonders macht, ist, dass wir eine Sammlung aufgebaut haben von digitaler Kunst mit einem Fokus jetzt auf Schweizer Kunst, weil das hängt mit unserer nationalen Förderung auch zusammen, dass wir eben auch das Kompetenzzentrum für Medienkunst der Schweiz sind. Und hier haben wir eben überlegt, wo können wir einen Schwerpunkt setzen, wo können wir anders sein als andere Häuser, die auch Kunst sammeln. Und deshalb ist unser Fokus ganz spezifisch auf Software- und netzbasierter Kunst. Also hier geht es dann eben auch nicht um so eine Verknappung, was ja oft der Fall ist beim Sammeln von Kunst. Man hat ein Original und das besitzt man und andere eben nicht, sondern wir tragen eben auch Sorge dafür, dass netzbasierte Projekte weiterhin für alle zugänglich sind, also als öffentliche Institution.
Okay, stimmt, das wird mir jetzt auch gerade erst das erste Mal klar, dass natürlich bei analoger Kunst gibt dann einen es gibt ein Bild von diesem Künstler, es gibt dieses eine Bild und das hat man oder man hat es nicht. So, und da gibt es halt Kopien vielleicht, aber klar, bei softwarebasierter Kunst, da ist natürlich, das wäre eine rein künstliche Verknappung. Also in dem Moment, wo man es nicht für alle zugänglich macht,
ganz genau.
Das ist ja was künstlich Gemachtes.
Ganz
ja.
genau. Und es ist natürlich auch ein fundamentaler Unterschied. Also zum Beispiel eben auch beim Erhalt von dieser Kunst gilt eben auch die Prämisse, mehrere Kopien schaffen Sicherheit für das Werk. Also lots of copies make work safe. So ein Spruch, weil eben du hast die Daten oder wir haben die Daten auf unserem Server, dann haben wir noch einen zweiten Server woanders und dann haben wir sie noch in der Cloud. Also falls es eben einmal einen Absturz auch gibt, wie dass man sozusagen diese Arbeit noch wieder rekonstruieren kann.
Stimmt, das ist ja auch, habe ich irgendwie auch immer mal drüber gelesen. Ich weiß nicht mehr wo und ich weiß auch nicht in welchem Kontext, aber das generell auch so diese Archivierung von Wissen und von Daten halt durch diese Digitalisierung viel, viel schwerer ist, weil natürlich man kann ja nicht einfach ein Buch irgendwo hinlegen, sondern man braucht ja engen Datenträger, also eine Festplatte. Und die ist aber vielleicht in 20 Jahren dann gar nicht mehr kompatibel mit den in 20 Jahren verfügbaren Abspielgeräten. So, das heißt, man hat dann dieses Problem, dass man das irgendwie immer weitertragen muss. Also es ist so eine konstante. Das stellt ja nochmal so ganz andere Fragen oder ganz andere Aufgaben.
Ja, da hast du jetzt einen ganz wichtigen Knackpunkt gleich zu Beginn angesprochen. Es ist eben dieses Sammeln, also die Schwierigkeit liegt hier wirklich im Erhalt oder was man tun muss, um diese Werke irgendwie auch in 20 Jahren noch zugänglich zu machen. Es wird sicher nicht möglich sein, alles so zu erhalten, wie es ist, aber deshalb ist es jetzt eben auch, wenn wir ein Werk ankaufen, ganz wichtig, dass wir mit Künstlerinnen und Künstlern besprechen, oder was ist wichtig, was kann auch anders sein, was ist jetzt wirklich Teil der Arbeit, was ist eine Art von Interpretation, wo kann man auch in Zukunft vielleicht mal eine andere Software einsetzen und so weiter. Das sind ganz zentrale Fragen, die wir da auch bearbeiten müssen.
Ja, aber ich finde, das heißt, nee, Entschuldigung.
Ja, sorry, ich wollte nur noch ergänzen. Ich finde es eben auch wichtig, dass wir diese Kunst sammeln und diese Fragen eben stellen und eben versuchen zu beantworten, damit diese Kunstform auch in den Kanon der Kunstgeschichte eingehen kann. Also damit man in 20 Jahren dann sagen kann, ja, das ist natürlich eine Reflexion unserer Zeit oder wir arbeiten mit diesen digitalen Medien und sozusagen muss ich es auch kunsthistorisch irgendwo dann bewerten und erfassen können.
Ja, aber ich glaube auch, die Problematik kann man sich auch ganz gut dadurch vergegenwärtigen, dass wenn man jetzt, also wenn ich jetzt versuchen würde, eine Diskette abzuspielen, hätte ich echt ein Problem. Also ich müsste erstmal angucken, wo kriege ich ein Diskettenlaufwerk her, wie kriege ich das an meinen PC ran, dann brauchst du besondere Software, das ist ja nicht mehr einfach so. Und das, glaube ich, macht einem nochmal ein bisschen klarer, dass man teilweise Computerspiele, die man als Kind gespielt hat vielleicht, heute gar nicht mehr einfach so spielen kann, wenn es nicht jemanden gibt, der sich darum kümmert, dass die auf anderen Formaten irgendwie noch zugänglich sind.
Ja, ganz genau. Ich denke, das geht uns natürlich allen so im Privaten. Oder man hat ein Gerät gekauft und zwei Tage später ist es eigentlich schon obsolet, ist jetzt übertrieben, aber einfach schon veraltet, oder? Und andauernd Software-Updates alle paar Monate oder alle paar Wochen sogar. Also mit dem haben wir natürlich da auch zu kämpfen, mit so einer Sammlung. Ja.
Okay, aber das heißt, das Haus der elektronischen Künste hat also diese drei Pfeiler. Es geht einmal um die Ausstellung von Kunst. Im Grunde das, was ein klassisches Museum ja eigentlich auch macht, ne? Also die Kunst zugänglich zu machen, Führungen anzubieten. Dann geht es um die Vermittlung, sowohl der Kunst als auch der Technologien dahinter, was natürlich auch, gut, auch das kennt man ja fast eigentlich schon von ich nenne es jetzt mal klassischen Museen. Also auch da gibt es ja teilweise Mal-Workshops oder Bildhauerei-Workshops. Es ist einfach nur anderes Handwerk natürlich, was dahinter steht.
Genau.
Und dann der dritte Teil, die Erhaltung und Bereitstellung. Das sind so die drei Dinge, mit denen ihr euch befasst. Okay. Und ihr habt nur digitale und elektronische Kunst, also keine, oder gibt es auch so Mischformen, die ihr auch ausstellt?
Ja, natürlich gibt es immer Mischformen, oder? Es geht ja auch darum, oder wir haben hier einen physischen Ort, es geht auch um ein Erleben, um ein Eintauchen in diese Werke in einem Ausstellungskontext, den man eben schafft. Und bei vielen Arbeiten ist es eben nicht nur digital, es gibt physische Elemente dazu oder es geht eben auch um eine Frage der Inszenierung, dass eben etwas doch anders ist, wenn ich eine Dreikanal-Videoproduktion anschauen kann, ist etwas anders, als wenn ich es auf meinem Computer zu Hause nur erleben kann.
Ja.
Also das ist natürlich ganz wichtig.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum wir euch, weil, also gab es mal so die Überlegung, dass man, ob man einen physischen Ort dafür überhaupt braucht, also hattet ihr so eine bewusste, gab es da mal irgendwann eine bewusste Entscheidung für, dass man gesagt hat, okay, das ist schon wichtig, oder rein theoretisch kann man ja digitale Kunst auch tatsächlich rein digital ausstellen. Es gibt ja auch.
Nein, es war schon Ansätze, bewusst, weil wir natürlich, deshalb heißen wir jetzt auch Haus der elektronischen Künste, weil uns der Begriff des Digitalen auch zu eng gefasst war. Also was ich vorher beschrieben habe, die netzbasierte Kunst, die wir sammeln, das ist schon sehr spezifisch, und da tragen wir eben Sorge, dass diese Netzkultur eben auch gefördert und erhalten wird. Aber wir zeigen zum Beispiel auch interaktive Kunst, also Kunst, die sozusagen dann physisch erlebt wird, aber auch in der Interaktion mit den Betrachtern, den Betrachtern erst stattfindet. Also wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Ausstellung realisiert mit Rafael Lozano Hemmer, ein mexikanisch-kanadischer Künstler, der immer sagt, sozusagen ohne den Betrachter findet meine Kunst gar nicht statt. Weil es eben sozusagen die Spuren der Betrachterin braucht oder die Interaktion, damit sozusagen überhaupt etwas passiert. Also man schreibt sich dann auch physisch ein in diese Kunst. Also da gibt es, ist ja eine große Bandbreite, die es da gibt, oder? Und dafür braucht es natürlich dann schon auch einen physischen Ort.
Ist ja auch generell, also mag jetzt aus meinem Laienkopf auch, vielleicht ist das auch eine dumme Aussage, aber ist ja auch generell bei Kunst, habe ich zumindest das Gefühl, gibt es ja auch so verschiedene Definitionen in dem Hinblick darauf, wo die stattfindet. Also ist die Kunst, findet die schon beim Machen statt? Findet sie, also ist es einfach was Unabhängiges? Also existiert es sozusagen für sich? Oder findet die Kunst in dem Moment statt, wo das jemand betrachtet oder damit interagiert und das bei dem vielleicht Emotionen auslöst oder halt bei allem? Das ist ja auch so ein bisschen die Entscheidung, die wahrscheinlich, oder die Frage, die ja da so drunter steht, ne? Also wo ist da die Kunst? Oder wie würdest du das sagen?
Ja, ich meine, die Kunst, es wird natürlich sozusagen vorgegeben, also von den Künstlern, aber das können natürlich ganz konzeptuelle Dinge sein, wie jetzt beispielsweise auch quasi eine Handlungsanleitung, die ich dann eben ausführen mag oder eben auch nicht. Oder indem ich jetzt wie bei Rafael Lozano Hemmer teilweise ganz unbewusst die Interaktion schon auslöse. Ich gebe vielleicht ein Beispiel. Er hat eine Videoinstallation gemacht, die heißt 1984 mal 1984. Und zu sehen ist eine Projektion mit bunten Zahlen, die er alle von Google Street View genommen hat. Also es sind sozusagen Häuserzahlen, die in so einem bunten Muster durcheinander scheinen. Wenn ich den Raum betrete, gibt es eine Kinect-Software, also eine Software, die sozusagen die Silhouette des Betrachters oder der Betrachterin darstellt, und plötzlich passiert etwas, dass eben innerhalb dieser Silhouette sich diese Zahlen zu den Zahlen 1984 zusammenreihen. Es ist natürlich eine Referenz auf das berühmte Buch von George Orwell und das sozusagen den totalen Überwachungsstaat, und eigentlich von Raphael so eine schöne Aussage zu sagen, wir leben bereits in dieser Situation, oder? Weil Google Street View sozusagen eh schon alles irgendwie eingescannt hat. Ja. Und gleichzeitig, es hat also so ein ganz ein politisches Thema, oder es regt uns dann zum Nachdenken darüber an. Und andererseits ist es aber auch völlig spielerisch, oder dass ich dann auch eingeladen bin, eben sozusagen, es geht auch um diese Selfie-Kultur, um das erzähle ich mich da sozusagen innerhalb der Projektion mit meiner Silhouette und so weiter. Also es ist immer so eine Ambivalenz oft.
Ja, stimmt. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man da irgendwie auch direkt da ist und das eben erleben kann. Das ist auch was ich auch an mir selber teilweise merke in solchen Ausstellungen. Manchmal stehe ich vor so Ausstellungsstücken, also es hört sich jetzt so an, als würde ich jeden Tag in irgendwelchen Kunstausstellungen abhängen, das ist leider nicht so, aber so prinzipiell, manchmal stehe ich davor und verstehe gar nicht, was das soll. Ich glaube, das geht auch jedem so, oder? Also, oder ich meine, du bist wirklich ja absolute Expertin, du hast ja auch Kunstgeschichte studiert, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, genau.
Ja, genau. Hast du das, also stehst du auch manchmal vor einem Exponat und denkst, ich weiß nicht, was man mir damit sagen möchte? Oder geht das, also weil ich mich dann manchmal denke ich dann, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, so im klassischen
Sinne. Nein, also niemand ist zu blöd, aber ich verstehe völlig, was du meinst. Also es geht halt einfach um eine Schulung des Sehens auch. Und meine Erfahrung ist auch eben, du hast es gerade gesagt, ich habe klassisch Kunstgeschichte studiert, ich kenne mich auch mit älterer Kunst aus, und auch da ist es natürlich, muss man sozusagen die Codes kennen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein mittelalterliches Gemälde betrachte, und dann sind ja die Figuren sozusagen, die wichtig sind größer als jetzt zum Beispiel kleinere Figuren. Wenn ich aber das nicht weiß, dann kann ich diese Codes nicht verstehen, kann ich das Bild zwar erkennen, aber es auch nicht wirklich lesen. Und so muss man natürlich immer ein Wissen auch mitbringen oder sagen wir mal sich halt einlassen darauf und sich damit auseinandersetzen, um um einen anderen Zugang eben auch zur zeitgenössischen Kunst zu finden. Aber das, okay, also, das ist meiner Meinung nach eben nichts, was spezifisch zur Medienkunst da ist. Es kommt vielleicht einfach noch dazu, dass ich überhaupt verstehen muss, was ich sehe. Wir haben beispielsweise auch als Beispiel eine, sieht aus wie eine Videoprojektion, ist aber ein Livestream. Also wir haben eine Arbeit gezeigt vor einigen Jahren von einem Schweizer Künstler, Marc Lee, mit dem Titel Pick Me. Und das hat zwei Datenquellen als Livestream zusammengebracht. Und zwar einmal Posts, die Leute gemacht haben auf Instagram mit dem Hashtag Me und andererseits sozusagen die Verknüpfung mit den Geolokationsdaten, weil die meisten das ja sozusagen gar nicht deaktivieren auf dem Handy. Und er hat eigentlich aufgezeigt und es ging ihm darum, immer möglichst Posts reinzubringen, die ganz aktuell waren, also gerade vor ein paar Sekunden gepostet wurden. Und dann hat man eben zum Beispiel jemanden gesehen, hat ein Bild aus Paris gepostet und dann flog man eben quasi über Google Maps an diese Stelle und es war manchmal schon krass zu sehen, so wie 1:1 sozusagen die Übersetzung war, dass man auf Google Maps das sehen konnte, was die Person irgendwie gerade gepostet hatte, gerade bei Städten, wo die Daten oft abgedatet werden. Und eben, dann muss ich natürlich verstehen, dass das jetzt ein Livestream ist und wo diese Daten herkommen, weil es ist natürlich kein Video. Und das meine ich, oder dass man sozusagen, dass wir eben auch versuchen, eben hier aufzuzeigen, was passiert, andererseits natürlich auch, was überhaupt technologisch möglich ist. Weil man liest sehr viel darüber, oder über diese Zusammenführung von Datenquellen, aber wenn man das plötzlich in so einem visuellen Kunstwerk erlebt, war jedenfalls mein Gefühl, wenn ich sozusagen Führungen gemacht habe, dass ein ganz anderer Überraschungseffekt da ist, so wow, okay, das ist möglich und so.
Ja. Ja, das ist natürlich auch das, also das ist ja auch das, was, wo ich zumindest immer dachte, dass das ist ein bisschen, was Kunst halt kann, dass es halt teilweise Dinge, die man sonst beschreiben kann, halt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ja auch erlebbar macht. Das ist ja auch wie mit jetzt dieses Beispiel mit dem Ausstellungsstück, dieses 1984 mal 1984, Zahndreher. Genau. Was ja auch dann davon lebt, dass man es irgendwie, dass man eine Erlebniskomponente hat und eben nicht nur sich einen Text durchliest, einen Beschreibungstext. Genau. Und oft ist es aber ja auch so, das merkt man ja auch in so Ausstellungen, dass sobald ich eine Beschreibung dazu habe und ein bisschen verstehe und bei einem mittelalterlichen Gemälde ist es vielleicht eben, dass da dann auch erklärt wird, ne, dass die Tatsache, dass die Figuren da positioniert sind, das bedeutet das und das.
Genau.
Und bei Medienkunst geht es natürlich auch einfach oft darum, wie du sagst, ne, zu verstehen, was passiert da gerade, was ist das eigentlich, wie funktioniert das, weil man diese Dinge halt ja auch wirklich verstehe.
Genau. Okay. Aber Kunst generell ist natürlich immer eine Reflexion von Umwelt und von Gegenwart, oder? Und ich finde natürlich, dass Medienkunst auch eben eine zeitgenössische Auseinandersetzung mit unserer Medienwelt ist, in der wir alle leben. Und Künstler haben eben auch schon immer sich sozusagen früh mit diese neuen Werkzeuge auch angeeignet. Also die Medienkunst der 90er Jahre beispielsweise, da gab es ja noch diese Silicon Graphics Maschinen, die haben halt 500.000 gekostet beispielsweise. Deshalb gab es früher eben auch sehr viel Zusammenarbeit von Künstlern und Wissenschaftlern oder Technikern, um überhaupt Zugang irgendwie zu diesen Technologien zu bekommen. Aber es ist eben auch eine lange Geschichte. Da war das natürlich vielleicht sperrig und irgendwie nicht so zugänglich wie heute, wo das so einfach auch ist und diese technischen Mittel irgendwie für alle irgendwie einfacher verfügbar sind. Aber ich wollte damit nur ausdrücken, eben, dass es schon auch immer wie sozusagen auch eben Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen von der Kunst wahrgenommen und eben auch thematisiert werden.
Ja.
Das finde ich eben also für unseren Schwerpunkt oder was für Ausstellungen machen wir. Ich mache eben sehr gerne Ausstellungen, die sich eben mit gesellschaftsrelevanten Fragen beschäftigen. Oder 2015 haben wir etwas gemacht zum Thema Big Data und Data Mining. Letztes Jahr hatten wir eine Ausstellung zum Thema künstliche Intelligenz. Oder wir hatten auch 2017 eine Ausstellung zum Thema Virtual Reality als neue Technologie. Also eben auch immer solche Dinge, Fragestellungen aufgreifen, die uns gerade alle auch umtreiben.
Wie würdest du denn sagen, also weil, wenn ich das auch richtig verstanden habe, wir kommen jetzt auch gleich auf die aktuelle Ausstellung zu sprechen. Aber bevor wir das machen, ich hatte das Gefühl, du hattest mir auch den Katalog geschickt, der Ausstellung, und da hatte ich so das Gefühl, dass so eine Ausstellung zu einem Thema auch immer so ein bisschen den Zweck hat, so ein bisschen das Thema auch so ein bisschen zu erkunden. Also wie so eine, im Grunde war so mein Bild, was ich dazu hatte, vielleicht ist das aber auch gar nicht so, dass ihr praktisch sagt, okay, wir würden gerne eine Ausstellung da und dazu machen. Mhm. Und dann suchen wir uns Künstler, die sich damit beschäftigen, und dann ist das ein bisschen so, wie wenn man einfach so eine Horde Wissenschaftler auf ein unerforschtes Land loslässt. Und dann machen alle so und buddeln da rum und finden irgendwas raus. Ist das so ein Bild, was das ganz gut trifft, oder?
Nein. Ich versuche mal zu erklären, also vielleicht jetzt auch gerade bei der Ausstellung Real Feelings, auf die wir ja noch zu sprechen kommen, wie das da abgelaufen ist. Also Das Thema Emotionen und Technologie hat mich jetzt schon mehrere Jahre lang begleitet. Ich hatte immer sozusagen schon die Idee, dazu etwas zu machen. Es hatte sich dann im letzten Jahr nochmal verdichtet, als wir die Ausstellung gemacht haben, zum Thema künstliche Intelligenz, weil es natürlich da jetzt schon Ansätze gibt, oder Emotional Technology heißt das, dass Emotionen, also dass unsere Emotionen von Gesichtserkennungssoftware gelesen werden können, oder? Und dass wir sozusagen, das sind natürlich dann auch Daten, die dann wiederum an große Firmen verkauft werden und so weiter, dass wir dann irgendwie die perfekte Werbung eingespielt bekommen, wenn es uns schlecht geht, um eben Schokolade zu kaufen, banal gesagt oder so.
Es ist übrigens erschreckend einfach zu implementieren, sowas. Also es gibt fertige Bibliotheken, die dann verschiedene Emotionen und Gesichtsausdrücke dazu, das kann jeder viertsemestrige Informatikstudent, kriegt sowas zusammengeschustert und es funktioniert dann. Das ist echt gruselig.
Ja, es ist wirklich unglaublich. Und deshalb eben war für mich so eigentlich der Folgeschritt, oder nach dieser Ausstellung jetzt eben etwas zum Thema Emotionen zu machen und wie eben unsere Emotionen über die von den Technologien manipuliert werden, mit denen wir eben heute permanent interagieren. Dann hatte ich zwei Kolleginnen gefragt, also Angelique Spannings ist Direktorin von MÜ, einem Ausstellungshaus in Eindhoven, und Ariane Köck, mit der ich auch schon gearbeitet habe, um zusammen an diesem Thema zu arbeiten. Ich mag das ganz gerne, eben mit mehreren Kuratorinnen zu arbeiten, weil man sich schon im Prozess des Ausstellungsmachens hinterfragt. Ich muss mich dann erklären, oder wenn ich ein Projekt vorschlage, zu sagen, warum finde ich das jetzt interessant, oder? Also man wird nochmal sozusagen persönlich auch ganz anders gefordert. Und dann ist es natürlich so, oder, wir hatten eine riesen Liste an Namen, an Projekten irgendwie, die wir recherchiert haben. Da ist natürlich ganz viel dann sozusagen wieder rausgefallen, bis wir sozusagen jetzt zu dieser Ausstellung kamen, wie wir sie jetzt haben. Und auch da geht es nicht darum, dass wir eine These belegen wollen, sondern wir wollen eigentlich eher so aufzeigen, oder was ist so State of the Art, oder was interessiert Künstler an dem Thema heute, wo geht es dahin? Aber wollen natürlich schon irgendwie für das Publikum ein Spannungsfeld auftun und auch natürlich dann zum Nachdenken anregen.
Aber daher kam auch so meine Assoziation, so dass man so Forscher in so ein Gebiet einfach so losgehen lässt, weil das eben nicht, weil um eine These zu belegen, das ist ja ein sehr systematisches Vorgehen, wo man gewisse Bedingungen schafft, und dieses Künstlerische, das ist ja einfach freier, da geht es ja um so ein freies Erkunden, also meine laienhafte, ne?
Nein, also wie gesagt, nein, ich bin absolut. Also es geht nie darum, sozusagen ein Thema zu illustrieren. So funktioniert das nicht. Also weil die Kunst eben, man kann sie nicht für seine Thesen missbrauchen, weil man wird auch überrascht, weil eventuell sozusagen auch was ganz anderes, man findet vielleicht auch was ganz anderes, was man ursprünglich vermutet hätte.
Ja, genau. Kommen wir mal zur Ausstellung selbst. Du hast ja schon gesagt, Real Feelings, also der so ein bisschen das Spannungsfeld von Emotionen und Technologie, wie beeinflusst Technologie unsere Emotionen, wie, welche Rolle spielen Emotionen aber auch in der Technologie oder durch die Technologie. Du hast gesagt, das interessiert dich schon lange durch das Thema KI, also die Tatsache, dass sozusagen Technologien in der Lage sind, unsere Emotionen zu erkennen. Ich hatte auch in dem Katalog waren ja auch ein paar Essays drin, wo es ja auch genau um das Thema ging. Und da hatte ich auch, ich muss es leider in den Shownotes nachreichen, weil ich jetzt absolut nicht mehr den Namen des Autors zusammenkriege. Aber da ging es auch so um Roboter, die Emotionen haben. Und da ging es dann aber auch, bevor er darauf zu sprechen gekommen ist, da hat er darüber geschrieben, was Emotionen eigentlich sind und welchen Zweck sie haben. Und das war so,
Ja, du meinst den Neurowissenschaftler Antonio Damasio. Ist ja, eben ein sehr berühmter Wissenschaftler, und er hat ja auch das Buch zum Beispiel geschrieben, Ich fühle, also bin ich, die Entschlüsselung des Bewusstseins. Und hat, war so nett, eben für uns auch einen neuen Beitrag irgendwie für den Katalog zu schreiben. Und bei ihm geht's darum, oder wir haben ja in der aktuellen Diskussion eben Emotionen und Gefühle. Was ist das? Wie funktioniert das? Wie funktioniert das im Zusammenspiel mit Technologien? Ist es ja so, dass Gefühle, was man sagt, sozusagen, das ist der letzte Rückhalt des Menschen, also sozusagen der Kern menschlicher Erfahrung. Weil Maschinen keine Gefühle haben können. Und er hat sozusagen in seiner aktuellen Forschung eben aufgezeigt, dass eben robotische Systeme, indem man sie sozusagen in indem man ihnen vermittelt, dass sie sozusagen auch eben endlich sind, oder? Und sie dazu bringen könnte, eben sozusagen so etwas wie Empathie zu empfinden. Also das ist so eine aktuelle Forschung, an der er irgendwie gerade arbeitet.
Ich meine, das ist eh so eine Frage, die ich mir dabei dann auch gestellt habe. Also ob was Emotionen sind im Sinne davon, sind sie was so auf einer gewissen Ebene was Spirituelles, also was man gar nicht greifen kann. Oder letzten Endes sind es ja auch nur biochemische Prozesse in unserem Körper, die ja auch irgendeine Funktion haben. Also klassische Beispiele, wie wenn man irgendwie Schmetterlinge im Bauch hat, dann ist das ja nicht, weil da irgendwie gerade, sondern das ist ja auch einfach was Biochemisches, was dann in einem passiert. Und ich meine, wenn wir neurologische Prozesse in mathematischen Modellen abbilden können, was wir, nichts anderes ist ja irgendwie künstliche Intelligenz, warum sollte man dann nicht auch solche Prozesse in mathematischen Modellen abbilden können? Oder?
Genau. Ja, ich meine, Emotionen schützen uns natürlich, oder? Also Angst zu haben, hatte ja sozusagen seit Anbeginn der Menschheit ja auch eine Funktion, oder? Damit man sich vor Tieren irgendwie eben flüchtet und rettet und so weiter. Bei dieser Robotik geht es ja irgendwie darum, oder diesen Forschungen, die Damasio anspricht, dass, also es werden ja Roboter in der Pflege und im Sozialen eingesetzt. Das ist diese Robbe Paro beispielsweise, die man dann streicheln kann und die dann Geräusche von sich gibt. Es gibt auch schon so Roboterkinder, die eingesetzt werden in der Altenpflege, die einfach alten Menschen Gesellschaft leisten können. Aber das ist eine Simulation von Empathie, weil was da abläuft, sind natürlich nur Mustererkennungssysteme, also sozusagen auch von Sprache, um dann eine sinnvolle Antwort zu geben, die dem Gegenüber vermittelt, sozusagen, da hört mir jetzt jemand interessiert zu und gibt eine empathische Antwort. Aber eine echte Empathie ist es ja nicht. Und das wirft natürlich wieder sozusagen ethische Fragen auf, oder soll man das machen? Ist das in Ordnung? Es ist aber eher doch nur sozusagen eine Simulation, keine echte empathische Empfindung und so weiter. Und all diesen Fragen gehen wir natürlich sozusagen in der Ausstellung auch nach. Wir haben auch mehrere Arbeiten, die sich eben mit diesem Thema Robotik auch beschäftigen.
Und du hast ja auch das Beispiel angebracht, so Gefühle, die beeinflusst werden durch dann die digitale Welt, also dass unsere menschlichen Gefühle damit von den Eindrücken, die wir auf digitaler Ebene sammeln, beeinflusst werden. Auf was bezieht sich das? Also geht es da um Werbung, geht es da um Social Media oder wahrscheinlich um alles drumherum? Aber inwiefern kommt das in der Ausstellung vor?
Ja, es geht natürlich auch einfach darum, dass sozusagen unsere Daten mittlerweile auch beinhalten, dass es eben Gesichtserkennungssoftware gibt, die eben auch unsere Emotionen liest, und dass diese Daten wiederum dann großen Firmen verkauft werden können. Und dass wir teilweise diese Daten aber auch freiwillig geben, also beispielsweise die ganzen Fitness-Apps, oder die dann registrieren irgendwie, wie hoch der Blutdruck ist. Da kann man ja dann auch Rückschlüsse machen auf irgendwie Endorphine, die ausgestattet werden, dass man dann irgendwie glücklich ist in dem Moment und so weiter. Und die amerikanische Wissenschaftlerin Shoshana Zuboff nennt es eben Überwachungskapitalismus, oder? Und sagt eben auch, dass sozusagen jetzt auch noch sozusagen dieses Private komplett sozusagen unter dem Fokus des Kapitalismus eben auch ausgebeutet wird und wir eben auch sozusagen noch freiwillig diese Daten liefern, ohne etwas dafür zu bekommen.
Ich habe gerade einen ganz gruseligen Gedanken, den ich tatsächlich gerade das erste Mal habe, weil ich gerade so darüber nachgedacht habe, ja, ich auch, dass ja, also wie du schon sagst, ne, dass man ja anhand von körperlichen Symptomen, die ja sehr einfach messbar sind, also ich habe auch so einen Fitness-Tracker am Arm, der zum Beispiel weiß, wie ich schlafe, ne, weil meine Herzfrequenz, mein Atem, keine Ahnung, und dass man ja anhand dieser Daten teilweise ein bisschen den Gemütszustand von jemandem entschlüsseln kann. Also da gibt es ja einen Zusammenhang. Ne? Wenn ich aufgeregt bin, dann kriege ich schwitzige Hände und das lässt sich alles messen. Oft ist es aber ja so, dass man in seinem Alltag seine eigenen Emotionen nicht, man benennt die ja nicht immer. Also man sitzt ja nicht immer da, gerade fühle ich mich so, gerade bin ich gestresst. Ja. Und die Vorstellung, dass teilweise irgendwelche Anbieter oder auch Firmen vor mir meine Emotionen in einem Moment benennen können. Also ich sage, der hat gerade innerlichen Stress, der ist gerade sehr glücklich und ich das aber gar nicht bewusst benennen kann, finde ich ganz, das ist eigentlich so ein komisches, weil das ja eigentlich was ist, das existiert ja nur für mich. Also ich habe ja meine Emotionen für mich und ich bin der Erste, der die erforscht, ne? Also der die dann halt auch benennt und sich damit auseinandersetzt. Aber das natürlich durch solche Technologien auf einmal Firmen das vielleicht vor mir schon machen können, weil die natürlich viel schneller sind in der Verarbeitung dieser Daten.
Absolut, da hast du genau den Punkt getroffen. Es ist einfach ein totaler Ausverkauf unserer Privatsphäre. Und das wollen wir halt auch aufzeigen. Also wir haben, was uns jetzt wichtig war für die Ausstellung, ist vielleicht auch noch ein Aspekt, über den wir gar nicht gesprochen haben. Wir haben sehr viele Künstlerinnen und Künstler auch beauftragt, also eine neue Arbeit für den Kontext der Ausstellung zu realisieren. Damit natürlich auch die Künstler zu unterstützen, also ihnen sie dafür zu bezahlen, Honorar zu bezahlen, eben etwas Neues generieren zu können. Und eine Künstlerin, eine Schweizerin, Simone Nikil, hat eben eine Arbeit, das wird eine Videoinstallation werden, wo sie sich damit auseinandersetzt, dass eben heute schon Gesichtserkennungssoftware und KI eingesetzt wird für Bewerbungsgespräche. Also dass man dann zu Hause vor dem Spiegel steht, ein Video aufnimmt und das eben wahrscheinlich von gar keinem Personalchef oder Chefin mehr gesehen wird, sondern sozusagen einmal von einer KI bewertet wird und man dann eben schon ausgesondert wird, weil man vielleicht irgendwie eben anfängt zu schwitzen oder eine ungute Handbewegung macht und so weiter. Und stellt natürlich die Fragen, oder ob wir uns so, also ob wir das wollen, ob wir so eine Zukunft wollen oder ob wir sie nicht anders gestalten sollten.
Ja, das ist dann wieder die Frage, die wir tatsächlich in diesem Podcast schon öfter hatten, so welche Rolle spielt dann Technologie, ne? Und es geht halt, ich habe bis jetzt immer die Erfahrung in meinen eigenen Gedankenprozessen gemacht, dass eigentlich Technologie immer gut ist, wenn sie Dinge ermöglicht und selten gut ist, wenn Technologie versucht, Dinge zu ersetzen. Also wenn man versucht, eine Empathie mit Technologie zu ersetzen oder wenn man versucht, diese Situation, dass ein Mensch sich mit einem Bewerber auseinandersetzt, zu ersetzen, weil dann kommt man in so unnatürliche Bereiche irgendwie rein. Ja.
Ich meine, das ist ganz klar, oder? Das muss man sich eben bewusst machen. Technologie ist nicht gut und nicht böse, aber es ist eben auch nicht neutral. Es kommt immer darauf an, wie wir sie nutzen. So kann man eben beispielsweise mit dem 3D-Drucker eine Waffe aus Plastik ausdrucken und sozusagen die Baupläne dann im Netz verbreiten. Oder man kann damit wunderschöne Objekte irgendwie generieren. Also es liegt eben an uns. Aber deshalb, das ist, glaube ich, eben auch dann die Kunst dann wieder reinspielt, die eben diese Ambivalenz aufzeigt und uns eben auch sozusagen zurückwirft auf uns selbst und ihm die Frage stellt, also was wollen wir, wie wollen wir die Gesellschaft gestalten?
Ja, und ich meine, die Technologie, die wir jetzt, also die unser Leben so geprägt hat, das ist halt diese ganze digitale Vernetzung, ne? Das waren ja die letzten 20 Jahre war das doch davor gab es so, okay, da hatte man, jetzt komme ich ins Schwimmen, also korrigiere mich gerne, aber so man hatte so die Atomenergie und dachte so, oh, jetzt haben wir unbegrenzte Energiemöglichkeiten und auch da hat man gemerkt, ja, das kann man für was Gutes einsetzen, aber auch für was Schlechtes. Und jetzt, aber so im 21. Jahrhundert ist ja genau das diese Technologie, die wir noch nicht so ganz eingeordnet haben, sozusagen im Hinblick auf, wie benutzen wir sie, welche Dinge tun wir damit, welche schaden, welche nicht. Und ich glaube, das ist so, das ist alles noch, ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Aber ich glaube, der Punkt ist klar.
Ich verstehe schon, was du meinst. Und ich glaube, das ist natürlich auch das, was man in der Politik erlebt, dass sozusagen die Dinge sind einfach passiert oder die großen Netzgiganten haben Dinge einfach gemacht. Und die Politik hechelt dem jetzt sozusagen nur hinterher, um eben sozusagen das zu regulieren, was da schon alles entstanden ist. Und es war natürlich eine radikale gesellschaftliche Transformation. Und gerade jetzt merkt man es natürlich auch, oder? Unsere Ausstellung hätte ja schon im Mai stattfinden sollen und ist natürlich auch Corona-bedingt jetzt auf Ende August verschoben worden. Und jetzt ist plötzlich aber die Technologie auch wieder das Bindeglied geworden zwischen uns allen, oder? Jetzt konnten wir alle sozusagen eben vermittelt über die Technologie auch in Kontakt bleiben miteinander in Zeiten von Social Distancing. Das hat ja nochmal einen riesen Sprung gegeben, also auch im Sinne Digitalisierung, also jetzt auch bei Schulen, aber eben, dass man die Tools, die es ja schon lange gibt, also wie jetzt Videokonferenzsysteme, auch tatsächlich effektiv nutzt. Und ich glaube schon, dass da etwas bleiben wird. Und man hat jetzt auch gemerkt, finde ich, in diesen letzten Monaten, dass eben sowas wie Netzkunst, die ist natürlich seit Beginn des Internets gab es diese Kunstform, aber sie hat jetzt plötzlich nochmal wieder eine neue Relevanz bekommen, weil sie natürlich sozusagen eine Kunst ist, die sich genau dort, also born digital, oder, die dort stattfindet und keine Übersetzung ist von etwas Analogem in den digitalen Raum, was ja oft nicht funktioniert, sondern es ist eben eine Kunst, die genau für den digitalen Raum eben geschaffen wurde.
Ja, das stimmt. Ich hatte auch wie in der Vorbereitung auf die Folge, habe ich auch so ein bisschen überlegt, weil ich dann auch so überlegt habe, also das passt auch ein bisschen zu dem Beispiel mit der Robbe. Wie hieß die nochmal, diese Robbe?
Paro.
Paro, genau, die ja so. Und die ist ja, das Ziel davon ist ja auch, bei Menschen gewisse Gefühle hervorzurufen. Also irgendwie ein Gefühl von Nähe, vielleicht auch sowas wie Körperkontakt zu simulieren für ältere Menschen, dass sie sich um irgendwas kümmern können. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, ob das geht. Also ob digitale Dinge, Gefühle erzeugen können oder ob sie immer nur sozusagen, ob sie eine Erinnerung an ein Gefühl hervorrufen können. Also weißt du, was ich damit sagen will?
Ich glaube schon. Ich würde da gerne auch zwei Arbeiten ansprechen, die wir in der Ausstellung haben, die das auch nochmal verdeutlichen, oder? Mhm. Und zwar einmal eine Arbeit, die von Ed Fornieles, ein britischer Künstler, mit einer Arbeit Test Studies. Test Studies besteht aus zwei Projektionen und er hatte mehrere Personen eingeladen, an einem Role-Playing-Game teilzunehmen. Und da wurden eben Extremsituationen durchgespielt, unter anderem tatsächlich eine Pandemie. Und wir haben die Ausstellung planen wir ja schon seit über einem Jahr. Das heißt, wir konnten ja gar nicht vorhersehen, dass sowas passieren würde. Aber wenn man das jetzt sieht, ist das irgendwie nochmal ein ganz anderes Erleben als noch vor einem halben Jahr.
Ja. Klar.
Auf jeden Fall, oder dann gibt's auch eine Alien-Invasion und so weiter. Und dann sieht man sozusagen so Sims, die das sozusagen, was diese Menschen dann vor einem Greenscreen beschreiben, wie es ihnen da ging. Und dann sieht man noch, wie das sozusagen von diesen Sims nachgespielt wird. Und das Interessante ist, dass die Teilnehmer beschreiben, dass sozusagen diese simulierten Gefühle und Emotionen für sie viel realer sich angefühlt haben als oft Dinge, die sie halt irgendwie in ihrer Privatsphäre erlebt haben. Das finde ich schon sehr interessant. Und eine zweite Arbeit, die wir auch in der Ausstellung haben, von Danny Plöger, einem Künstler aus Holland, The Grass Smells So Green, da versucht er eben auch, etwas erlebbar, fühlbar zu machen, was wir eigentlich nicht erleben können, oder? Und zwar hat er Nahtodbeschreibungen von Soldaten im Internet recherchiert und gefunden und zusammengetragen. Man kann das auf einem Screen mitlesen und dann gibt es eine VR-Brille, die kann man aufsetzen und dann steht man auf einer grünen Wiese und erlebt tatsächlich, wie es sich anfühlen könnte, erschossen zu werden. Und es ist so ein Schock in dem Moment, dass man wirklich, also es ist, muss ich sagen, es ist etwas rein Digitales, aber das macht natürlich auch VR als Technologie aus, dass man sozusagen ja mittendrin ist. Man ist sozusagen Teil des Werks. Und man muss dann schon so erschreckt diese Brille abnehmen. Und man spürt es eben körperlich, das Herz rast, oder? Mhm. Weil man doch dachte, das betrifft einen jetzt selbst. Also insofern denke ich schon, da können auch Emotionen jetzt getriggert werden.
Mhm. Ja, genau, das war so die Überlegung, die ich hatte, ne? Ob das sozusagen neue Erfahrungen sind oder ob das immer Wachrufen von Erfahrungen und Emotionen sind, die man schon mal hatte, die man dann sozusagen so in Relation zu seiner Vergangenheit setzt und dass man daraus dann so ein neues, aber vielleicht ist das auch immer das, also vielleicht so funktioniert Fühlen auch generell so, dafür bin ich jetzt auch nicht firm genug in dem Thema, aber das war so irgendwie eine Überlegung, die ich auch hatte, weil klar, ich kenne das auch, ne, also das VR ein teilweise, das gewisse Experiences, also ich habe jetzt tatsächlich, mein Beispiel ist deutlich weniger tiefgehend als das, also das ist ja schon wirklich, das geht einem ja schon richtig an die Substanz, aber ganz banales Beispiel, ich habe, ein Freund von mir hat eine VR-Brille und es gibt ein Spiel, das heißt No Man's Sky, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Das kenne ich jetzt nicht.
Ist so ein riesiges Universum, ich glaube 1 Trillion Sterne, bla bla. Und die kann man alle bereisen. Das ist halt aber, also das war schon das erste Mal, ich habe das schon mal nicht in VR gespielt und das erste, was mich da schon mal geflasht hat, war dieser Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin dann mit meinem Raumschiff von dem Planeten abgehoben. Komplett ohne Ladezeit, also einfach abgehoben und dann wollte ich zu einem anderen Planeten und dann wird immer mal angezeigt, wie lange man noch fliegen muss in der Geschwindigkeit. Und dachte ich so, okay, ja, das wären jetzt noch 24 Stunden, müsste ich jetzt halt einfach in diese Richtung fliegen. Und das hat bei mir auf einmal so ein komisches Gefühl für Dimensionen hervorgehoben. Krass, das ist richtig weit. Also, ne, und man kann das dann beschleunigen, aber ne, dieser Moment. Und dann habe ich das bei ihm nochmal in VR gespielt. Und da war das erste Mal, dass ich mich dann in dieses Raumschiff gesetzt habe. Und dann halt wirklich so den Steuerknüppel zurückgezogen und dann bin ich halt geflogen. Und ich bin schon mal in anderen VR-Spielen auch geflogen, aber dieses, dass ich das selber so steuere, das hat mich so, also das hat mich ganz anders gekriegt irgendwie, als ich das sonst kannte. Und das ist natürlich absolut nicht so künstlerisch, aber irgendwie dieser Moment, dass man diese Kontrolle so hat und diese Bewegung so, das ist schon das, was VR halt gut kann, ne? Also.
Ja, ja. Also das ist natürlich dann auch eben wieder Körper und Gehirn. Wie spielt das zusammen? Wir hatten da auch eine Arbeit von Banz und Bowinkel in der Ausstellung. Da gab es eben auch einen Steg, den man überqueren konnte. Und Personen in der Ausstellung, die eben Höhenangst haben, die haben das einfach echt nicht geschafft, obwohl sie wissen, sie stehen jetzt hier da im Ausstellungsraum und können aber dann trotzdem, ohne von jemandem an der Hand geführt zu werden, da nicht drüber gehen über diese virtuelle Landschaft.
Ja, das ist schon beeindruckend. Ein Gedanke, den ich gerade noch hatte, ist jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, aber dass ich so, also das Gefühl habe, dass künstlerische Werke manchmal die Schwierigkeit haben, an den emotionalen Part bei ihren Betrachtern ranzukommen, weil man ja immer erst diesen Moment des Verstehens haben muss. Also man guckt sich irgendein Kunstwerk an, da muss man es verstehen und dann kommt der Part, wo da Gefühle ausgelöst werden. Ich habe das Gefühl, dass das gerade bei, ich sag mal, nicht unbedingt visueller oder sehr erlebbarer Kunst schwerer ist, weil man halt oft erstmal so eine Abstraktionsebene hat, die man erstmal durchdringen muss. Würdest du mir da recht geben, oder?
Ja, ich glaube, also das erlebt eben jeder ganz individuell, würde ich meinen. Also ich finde, wir haben halt jetzt für die Ausstellung beispielsweise eben Sorge getragen, dass es auch unterschiedliche Erlebnisse gibt, oder? Es gibt sehr viele screenbasierte Arbeiten, in die man irgendwie eintauchen kann und so. Es gibt interaktive Arbeiten, wie schon beschrieben, oder wo ich selber sozusagen auch etwas auslöse und natürlich dann gefordert werde. Wir haben auch eine neue Arbeit, da bin ich mal gespannt, wie das Publikum da drauf reagieren wird. Die haben wir auch in Auftrag gegeben von den Amerikanern Lauren Lee McCarthy und Kyle McDonald. Heißt Vibe Check, und es gibt 10 Kameras in der Ausstellung, die die Besucher aufnehmen, wie sie eben genau, was du sagst, wie sie auf eine Arbeit reagieren. Ah, cool. Ob sie vielleicht lachen müssen oder eben das doof finden oder was auch immer. Und dann wird ihnen sozusagen beim Eingang oder eben beim Rausgehen aus der Ausstellung, werden ihnen sozusagen ihre Gesichter gespiegelt, aber interpretiert sozusagen von einer KI, die dann irgendwie sagt, irgendwie, oder zum Beispiel, wie sie auch auf andere Menschen jetzt beispielsweise reagieren und so. Da bin ich natürlich gespannt. Es kann ja auch sein, dass manche das Wir machen natürlich dann, werden auch darauf hinweisen, dass man eben auch aufgenommen wird in der Ausschau, aber das sind auch keine Daten, die gespeichert werden. Es geht sozusagen nur um eben diesen Effekt, dass man auch sich gespiegelt bekommt in der Ausstellung.
Ja. Es ist ja im Grunde wieder dieses, dass man vielleicht dann durch die Ausstellung geht, man guckt sich alles an und man denkt, ach ja, und dass man am Ende, ach und guck mal, die Emotion hat man mir gerade ablesen können.
Oder
die
so, wurden, ja, genau.
Mhm. Genau, und das habe ich in dem Moment gerade selber nicht, aber irgendwas anderes hat das schon erkannt, obwohl ich das selber noch nicht.
Ich glaube halt, dass das doch eine Arbeit ist, die einen nochmal ganz anders irgendwie zum Nachdenken bringt. Was jetzt schade ist, gerade für die Künstler, die neue Arbeiten für die Ausstellung gemacht haben, das ist wirklich international. Wir haben Künstler aus Seoul dabei, aus Los Angeles, aus New York. Die können natürlich jetzt alle nicht kommen. Und das heißt, Lauren und Kyle müssen jetzt quasi über Remote Control, also wir machen dann halt wahrscheinlich auch über Skype oder Zoom oder welche Plattform auch immer, mit ihnen sozusagen werden wir uns das anschauen, wie wir das installieren können, weil das ist natürlich eigentlich schon so, dass Künstler die Entscheidungen irgendwie vor Ort treffen und gerade bei einer neuen Arbeit auch mit dabei sind. Das finde ich jetzt persönlich halt auch sehr schade. Aber ja.
Ja, das stimmt.
Es
mir
wird
ist gerade noch
gelingen.
Zu ja, das ist ja das Schöne, ne? Wir haben ja die Möglichkeiten. Aber mir ist gerade noch eingefallen zu dem Exponat, was du gerade beschrieben hast, dass mich das, glaube ich, wenn ich das im Vorfeld wüsste, wahnsinnig kirre machen würde. Weil ich, sobald ich weiß, dass ich beobachtet werde und am Ende eine Interpretation meines Verhaltens, würde ich mich die ganze Zeit so, da würde ich die ganze Zeit über mein eigenes, ist vielleicht auch ganz gut, dass man nicht immer über seine eigenen Körperreaktionen nachdenken. Ich habe irgendwann mal habe ich mal ein Buch gelesen so über das Analysieren von Körpersprache. Größter Fehler, den ich je gemacht habe. Ich habe danach 2 Wochen lang alles. Ich glaube, ich muss wie der komischste Mensch durch die Gegend gelaufen sein, weil meine ganzen Körperbewegungen nicht mehr intuitiv waren, sondern ich immer dachte, naja, das strahlt jetzt aber das aus. Und du willst aber eigentlich so und so wirken. Ja. Deswegen, das wäre für mich, glaube ich, der Tod, wenn ich wüsste. Also ich glaube, ich darf da nicht so viel drüber nachdenken.
Ja klar, aber es zeigt eben genau das auf, oder was gesellschaftlich eben wichtig ist, weil Gesichtserkennungssoftware wird ja mittlerweile auch im urbanen Raum eingesetzt. Oder wir verdrängen es einfach immer, dass es das gibt, oder? Und diese Technologie ist bereits da, um einfach dann drüber nachzudenken. Natürlich, also gerade in autoritären Systemen, oder? Was wäre, wenn Gesichtserkennungssoftware irgendwie in Nordkorea eben sieht, irgendwie, dass du nicht happy bist, wenn irgendwie der Führer spricht, oder? Dann hast du ein Problem, oder? Und genau darum geht's, dass das aufgezeigt wird, oder? Wo führt das hin?
Ja, und also auch meine Reaktion, die ich gerade beschrieben habe, das wäre ja auch eine totale Erkenntnis darüber, was das heißt, ne? Und nur weil mir das nicht bewusst ist, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. Und in dem Moment, wo es mir bewusst wird, fange ich natürlich an, mich dann dementsprechend zu verhalten, ja. Ich glaube, wir haben gerade einen sehr guten Rundumschlag gemacht. Einmal natürlich haben wir darüber gesprochen, was das Haus der elektronischen Künste macht, was für Fragestellungen ihr so habt. Und ich glaube, dann haben wir auch, also wir haben dann sehr viel über die Ausstellung geredet. Das finde ich auch mega, weil ich die ziemlich spannend finde und das Thema auch sehr spannend finde, weil das tatsächlich auch was ist, also so Emotionen im digitalen Raum. Das ist was ich mich für mich selbst viel gefragt habe, der natürlich einfach auch jobbedingt durch meine Arbeit bei den Netzpiloten viel damit auseinandersetze und so ein bisschen das Verhältnis zwischen dem Digitalen und dem Tech, was mich interessiert, was ich wahnsinnig spannend finde, aber gleichzeitig auch dem restlichen Leben, das hat mich einfach selber auch viel beschäftigt, deswegen fand ich das, habe ich mich da sehr drauf gestürzt. Ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, sich diese Ausstellung anzugucken. Magst du einmal sagen, ab wann die eröffnet ist, wo sie zu finden ist, dass wir einmal die Hard Facts sozusagen
haben? Ja, sehr gern. Also wir werden die Ausstellung am 26. August eröffnen, um 19 Uhr physisch für alle die nach Basel kommen können. Und sie wird dann bis zum 15. November zu sehen sein. Aber wir machen auch eine Online-Preview für alle die nicht reisen können, auch am 26. August schon um 18 Uhr über Zoom. Informationen kann man finden auf unserer Website www.hek.ch. Und es wird auch ein vielfältiges Online-Vermittlungsprogramm geben, auch mit Artist-Talks, Instagram-Talks und Führungen durch die Ausstellung, weil uns natürlich bewusst ist, dass eben viele internationale Gäste vielleicht nicht reisen können und wir wollen eben dieses wichtige Thema auch einem breiten Publikum eben dann online zugänglich machen.
Klingt sehr spannend. Also werden wir auf jeden Fall auf den Netzpiloten auf jeden Fall auch reingucken.
Sehr gut.
In die Online-Preview, weil das ist ja genau unser Ding, unser Metier. Dann haben wir noch Kategorien in diesem Podcast und ich habe mir ganz zu Beginn sagen lassen, es ist ganz wichtig, dass man die auch immer durchzieht. Und okay. Ich finde die aber ganz spannend. Ich habe sie mir auch ausgedacht, deswegen finde ich sie auch spannend. Und meine erste Frage an dich wäre, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber würde mich einfach mal interessieren, was war das Letzte, was du gegoogelt hast? Also wo du dachtest, das gucke ich mal eben nach. Jetzt nicht, ich gebe manchmal auch einfach irgendwie eine Domain einfach ein und dann lande ich bei Google, weil ich vergessen habe, die Endung einzugeben, sondern wirklich, was du dir eher googelt hast.
Also im Moment habe ich jetzt einfach in den letzten Tagen extrem viel recherchiert zu Künstlerinnen, die mich interessieren. Und dann fängt man sozusagen bei einer Ausstellung an und kommt dann von einem zum nächsten, weil man im Moment eben nicht so viel reisen kann, ist für mich eben die Online-Recherche ganz wichtig. Genau.
Ja, das glaube ich. Also eigentlich viel zu deinem Thema, mit dem du dich ohnehin sehr viel befasst, kann man sagen.
Ja, genau. Und privat kann man irgendwie sagen, das ist ein bisschen banal, aber ich hatte mir jetzt sozusagen während des Shutdowns irgendwie vorgenommen, immer mal was Neues zu kochen, was ich noch nicht kenne, und habe dann einfach immer, keine Ahnung, irgendein Gemüse und sozusagen Rezepte gegoogelt, um mal wieder was Neues auszuprobieren.
Okay, cool. Ich habe, das Letzte, was ich mir ergoogelt habe, war tatsächlich, habe ich eigentlich schon 1000 Mal gegoogelt, aber ich hatte eine Idee für ein Blog- oder Vlog-Format, wo man sich, und da habe ich einfach also Domain-Kosten, ganz stumpf. Ich habe einfach geguckt, was kostet WordPress-Hosting da und da und wie ist meine Domain, die ich im Kopf habe, noch verfügbar. Werde ich vermutlich nicht machen, weil mir dafür tatsächlich die Zeit fehlt, aber ich fand die Idee ganz cool, dass man was macht. Weil ich habe so Bock, so ein paar Sachen zu machen und zu lernen und mir so anzueignen. Und ich dachte, das wäre doch cool, wenn man so eine Art Format hat, wo man so einmal die Woche oder einmal im Monat sich ein Ziel vornimmt, wo man wirklich, ich möchte das lernen. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein, von ich will einen Tisch bauen bis hin zu, ich will ein eigenes Handyspiel programmieren. Und dann sich dabei begleitet, wie man das einen Monat lang macht, welche, und dann gut geschnittenen Vlog draus macht. Aber das sind nur so Ideen, die vermutlich...
Ja, klingt aber super.
Ja, aber es ist halt viel Arbeit, ne? Also ich habe schon oft Sachen angefangen und dann nicht weitergemacht, deswegen. Aber das war das Letzte, was ich gegoogelt habe.
Ja, cool.
Und dann würde ich dich noch bitten, ob du unseren Hörern eine Empfehlung geben kannst für etwas, das dich begeistert, mit dem du gerade irgendwie rumhantierst, was dir Spaß macht, was auch immer.
Also da würde ich jetzt tatsächlich ganz gerne, glaube ich, auf etwas verweisen, was wir hier am Hack irgendwie gemacht haben. Und zwar haben wir eben auch während des Shutdowns angefangen, Künstler mit, ich sag's jetzt mal, wie so Micro-Commissions zu beauftragen, Dinge fürs Netz zu machen, für uns oder für unsere Social-Media-Kanäle, haben das dann genannt Hack Networks. Das hatten wir sozusagen während des Shutdowns jede Woche gemacht und jetzt führen wir das aber weiter und machen das einmal im Monat. Und es gibt eine aktuelle Arbeit, die kann man eben über unsere Website abrufen, ist gleich auf der Startseite dann auch zu finden, von Joana Moll, eine spanische Künstlerin, die in Berlin lebt, und sie hat das Projekt für uns realisiert, Ultimate Solvers. Und das passt eigentlich ganz gut zu unserem Gespräch, weil was man hier sieht, sind quasi Werbebotschaften von Firmen, wo es eigentlich darum geht, irgendwie, dass Technologie immer alles besser machen kann, was ja sozusagen nicht stimmt, oder? Und finde ich, ist sozusagen so eine sehr schöne, man kann das einfach wie so ein Screensaver im Hintergrund mal irgendwie laufen lassen und ist dann schon erstaunlich, sozusagen diese Slogans dann mal alle zu lesen und mal sacken zu lassen.
Okay.
Und die ist eben jetzt noch zu sehen bis zum 10. August. Dann kommt eine neue Arbeit von Molly Soda. Auch ganz witzig, eine Arbeit zum YouTube-Haarschneide-Tutorial sozusagen aus ihrer Perspektive.
Ah, cool.
Glaube ich, sehr witzig.
Ja, finde ich tolle Empfehlung. Werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Also dann findet ihr das alles da direkt. Dann muss ich noch eine Empfehlung aussprechen und ehrlich gesagt, ich weiß es gerade gar nicht, 22. Folge, glaube ich, und mir gehen langsam echt die Sachen aus, also es ist echt schwierig da immer, weil ich jede Woche mir irgendwas aus den Fingern saugen muss, und ich habe tatsächlich diese Woche echt Schwierigkeiten gehabt, mir was einfallen zu lassen. Es ist jetzt keine sonderlich konkrete Empfehlung, aber es ist zumindest was ich letztens gemacht habe und wo ich dachte, das sollte ich viel, viel öfter machen. Und zwar hat man ja so ein paar Songs, die man so in seiner Jugend, was bei mir jetzt noch nicht so wahnsinnig lange her ist, aber trotzdem so mit zwischen in der Zeit zwischen 12 und 17 so. Da, ne, ist ja schon irgendwie eine weirde Zeit, in der man auch ein bisschen schräg drauf ist. Und da hat man aber so, finde ich, also hatte ich eine ganz tolle Musikphase, wo ich so ganz viele Interpreten gehört habe. Ich habe mir letztens einfach mal eine Playlist gemacht mit so den Liedern von damals und dann die mal gehört. Und das war voll cool, weil das dann wirklich wie so eine Zeitreise ist. Und sich mal so eine Playlist zu machen, so eine Teenage-Nostalgie-Playlist, das fand ich ganz, ganz spannend. Also, was, ja. welcher Musiker wäre bei dir da drauf, wenn du eine Teenager-Nostalgie-Playlist machen würdest?
Eine Teenager-Nostalgie-Playlist, also auf jeden Fall David Bowie und einstürzende Neubauten, mal so out of the blue gesagt.
Ja, bei mir sind es momentan noch die Band Travis. Und Bob Dylan tatsächlich. Ich habe früher ganz viel Bob Dylan gehört.
Ah, cool.
Die beiden, ja. Ja.
Schön. Ja, noch eine weitere Empfehlung vielleicht, weil wir darüber gesprochen haben, eben das Buch von Shoshana Zuboff, Überwachungskapitalismus. Es wurde 2019 herausgegeben und, glaube ich, gleich zu einem der wichtigsten Bücher des Jahres irgendwie gewählt. Sehr spannend und gut zu lesen.
Dann werden wir das auch noch in die Empfehlung mit aufnehmen auf jeden Fall. Jetzt fühle ich mich ganz schlecht in der 20. Folge. Da haben wir auch über eine Empfehlung halt ausgesprochen und ich habe gar nicht ein konkretes Buch empfohlen, sondern halt empfohlen, mal ein Buch zu lesen, das man sich, also wo man sich eigentlich nicht unbedingt zur Zielgruppe dazu zählen würde. Mhm. Und in meinem Fall war es die Biografie von Montana Black, die ich gelesen habe. Das ist ein Streamer aus Deutschland, der halt einfach eine gewisse Zielgruppe bedient, die jetzt vielleicht nicht, also die einfach jünger ist und das ist alles so ein bisschen auf Prolligkeit so ausgelegt, aber auf eine, irgendwie cool, aber halt, und das ist so witzig, weil das so wahnsinnig konträr ist gerade, aber ich finde es immer gut, wenn alles seine Daseinsberechtigung hat, weil die hat es ja letzten Endes auch.
So ist es.
Okay, Sabine, dann vielen, vielen Dank. Das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr happy,
ja, danke,
dass du dir die Zeit genommen hast. Das freut mich zu hören.
Hat mich auch sehr gefreut.
Und dann, genau, fahrt, wenn ihr könnt, nach Basel, auch wenn das vielleicht in Corona nicht der allerbeste Rat ist, irgendwo hinzureisen, aber guckt euch auf jeden Fall mindestens die Online-Preview an und verfolgt das Ganze, weil es ist echt super spannend. Und
genau, und
dann würde ich sagen.
Genau, und eben, wir haben auch ein Newsletter, wer Lust hat, soll sich eintragen und dann ist man auch immer top informiert, auch über die Online-Angebote und Instagram-Talks, die noch kommen.
Genau. Übrigens, apropos Instagram Talks, machen wir auf Netzpiloten auch hin und wieder mal sogenannte Quick Checks, wo wir mit Leuten aus unserem Netzwerk einfach sprechen, mal so ein bisschen, weil wir halt super viel Kontakt zu Leuten haben und dann einfach mit denen mal kurz quatschen und mal hören, was da so geht, auch teilweise Leute, die im Podcast waren. Das heißt, guckt gerne auch immer bei uns auf Netzpiloten bei Instagram vorbei, da findet ihr die ganzen Sachen auch unter IGTV dann. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann macht das gerne, indem ihr uns folgt und abonniert auf Spotify und iTunes. Lasst uns gerne eine Bewertung da auf iTunes. Wie auch immer, könnt da gerne noch was zu schreiben. Ihr könnt Feedback, Fragen, Anregungen immer an techundtrara@netzpiloten.de loswerden oder ihr schreibt uns auf Twitter unter techundtrara oder auf Facebook und Instagram unter Netzpiloten. In jedem Fall kommt es irgendwie bei uns an und wir freuen uns darüber immer sehr. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Sabine, dass du dabei warst. Und dann würde ich mich für diese Folge verabschieden. Tschüss.
Tschüss, ciao.